Ich denke mir immer, in so einem langen Zeitraum, ja, von fast 10 Jahren oder so, da kommen ja auch andere Dinge noch dazu.
Grundsätzlich ist, glaube ich, eine antiinflammatorische Behandlung offenbar hilfreich, um die Entstehung von bestimmten Krankheitsbildern zu hemmen.
Ich glaube, wie gesagt, wir verstehen einfach noch nicht wirklich, was da mit der Inflammation eigentlich los ist.
Mein klinischer Eindruck deckt sich damit natürlich auch überhaupt nicht. Ja.
Cardio-Quartett. Herzinsuffizienz kompakt. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Cardio-Quartett. Herzinsuffizienz kompakt. Mein Name ist Stefan von Heling, ich bin Oberarzt an der Uni in Göttingen und gemeinsam mit mir begrüßen Sie Karin Rybak aus Dessau.
Hallo zusammen.
Felix Jansen aus Bonn.
Hallo.
Und Javid Hashemi, Assistenzarzt in Berlin.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle 2 Wochen 2 aktuelle Publikationen aus der Herzinsuffizienz vor. Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir 4. Und damit gehen wir gleich in medias res und reden über CRP und Incident Heart Failure.
Genau, Stefan. Und zwar möchte ich eine Studie vorstellen, die jetzt ganz aktuell in JACC publiziert worden ist. Und da ging es um die Untersuchung eines möglichen Zusammenhangs zwischen erhöhten CRP-Werten und der Entstehung einer Herzinsuffizienz. Das ist eine Studie gewesen aus den Niederlanden, aus Utrecht. Und es war eine große prospektive Kohortenstudie, die sich UCC-SMART-Studie nennt. Und hier sind ca. 8000 Patienten untersucht worden. Und das Besondere war, dass diese 8000 Patienten alle eine kardiovaskuläre Erkrankung gehabt haben. 60% hatten eine KHK, 30% eine CAVK, ungefähr 10% eine PAVK und es sind auch Aneurysma-Patienten eingeschlossen worden. Es waren so im einstelligen Prozentbereich 8-9%. Also alles herzkranke Patienten. Und diese Patienten haben bei Studieneinschluss eine Laboranalyse bekommen und da ist eben ein breites Labor erhoben worden, unter anderem auch das hochsensitive CRP. Und dann hat man diese Patienten nachverfolgt über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren. Das war so ungefähr das mediale Follow-up. Und hat geschaut, bei wie vielen dieser Patienten tritt eine neu aufgetretene Herzinsuffizienz auf. Und das war definiert als erste Hospitalisierung aufgrund von Heart Failure. Und die Patienten hat man dann in den Analyse in 4 Quartile eingeteilt, je nachdem, wie der CAP-Wert lag. Und pro Quartil waren das ungefähr 2000 Patienten pro Gruppe. Und die Patienten mit dem niedrigsten CRP-Wert hatten einen CRP-Wert von 0,6 Milligramm pro Liter im Durchschnitt. Die Patienten mit dem nächsthöheren CRP-Wert hatten einen Wert von 1,4 Milligramm pro Liter. Dann die Patienten in der dritten Quartile einen Wert von 2,7 Milligramm pro Liter. Und die Patienten in der vierten und höchsten Quartile einen CRP-Wert von 6,6 Milligramm pro Liter. Und dann hat man auch noch Patienten untersucht, die einen noch höheren CRP-Wert hatten, und zwar einen CRP-Wert größer 20 Milligramm pro Liter. Und was man letztendlich gemacht hat, war, wie gesagt, dass man untersucht hat, ob dieser CRP-Wert mit der Entstehung von Herzinsuffizienz assoziiert ist. Und das haben die Autoren auch sehr schön in Kaplan-Meier-Kurven dargestellt in dieser Arbeit. Und da ist es tatsächlich so, dass je höher der CRP-Wert ist, also je höher die Quartile sozusagen, in der sich die Patienten befinden, desto häufiger wird der primäre Endpunkt erreicht. Also desto häufiger sind die Patienten hospitalisiert gewesen wegen einer neu aufgetretenen Herzinsuffizienz. Und das war eindeutig dosisabhängig. Das heißt, die Patienten mit dem niedrigsten CRP-Spiegel hatten da die niedrigste Rate der Hospitalisierung. Die Patienten in der vierten Quartile mit dem höchsten CRP-Wert von 6,6 im Durchschnitt hatten die häufigsten Hospitalisierung. Und dann ist nochmal eben separat diese Gruppe untersucht worden mit dem CRP-Wert größer als 20 Milligramm pro Liter. Und die hatten nochmal eine deutlich gesteigerte Entstehung des ersten Endpunktes, also der Entwicklung der Herzinsuffizienz. So dass es hier einen klaren Zusammenhang gibt, der auch statistisch signifikant gewesen ist zwischen den CRP-Spiegeln und der Heart-Failure-Entwicklung. Und was sind jetzt die potenziellen Mechanismen, die da zugrunde liegen können? Zum einen ist es so, dass das CRP das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System aktiviert und es auf diesem Weg zu einem erhöhten Gefäßwiderstand kommt. Es kann zur Myozytenhypertrophie kommen und auch zur Kardiomyozytenapoptose, was wiederum dann Herzinsuffizienz begünstigen kann. Als zweiter Mechanismus wird noch die Endotheldysfunktion diskutiert, auch die kardiale Endotheldysfunktion, die dann im Weiteren zum LV-Remodeling führen kann und auch zu einer reduzierten Kontraktilität führen kann. Und wir wissen eben auch aus anderen kardiovaskulären Studien, jetzt insbesondere mit Fokus auf Atherosklerose oder KHK, dass ein erhöhter CRP-Spiegel auch das Risiko für einen Myokardinfarkt eben steigern kann. Das war hier aber jetzt explizit nicht die Ursache für die Herzinsuffizienzentwicklung bei den Patienten, die ein erhöhtes CRP gehabt haben. Ja, abschließend, was können wir jetzt mitnehmen für unsere Patienten? Wie können wir unsere Patienten noch besser behandeln, auch vielleicht antiinflammatorisch behandeln, unsere Herzinsuffizienzpatienten? Da wissen wir, dass die SGLT2-Inhibitoren auch antiinflammatorische Effekte zeigen, indem sie NALP3, also ein proinflammatorisches Proteinkomplex, inhibieren. Wir wissen, dass Statine und auch die Bempedoinsäure CRP-Spiegel senken können. Insofern haben wir schon medikamentöse Optionen, auch diesen Patienten zu helfen. Und ja, das fand ich schon spannend jetzt an dieser Studie, dass sie nochmal eindeutig zeigt, eine chronische Inflammation begünstigt auch Herzinsuffizienz und eben nicht nur kardiovaskuläre Erkrankungen im Sinne eines Herzinfarktes.
Danke dir. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen zynisch bin, dann würde ich sagen, du hast einen Marker, der 1930 zum ersten Mal beschrieben wurde. Und den hast du jetzt, damit hast du das hohe Lied der Zukunft gesungen, was man dagegen machen könnte. Ich weiß noch nicht so recht, was man mit der Information machen kann. Also wenn das CRP hoch ist, sagt die Studie, am höchsten waren die Werte über 20, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Herzinsuffizienz Inzidenz erhöht. Erstaunt dich das?
Nee, das erstaunt mich nicht. Aber es ist jetzt zumindest in der Herzinsuffizienzbehandlung schon nochmal ein neuer Faktor, der, glaube ich, auch bei neuen Medikamenten oder bei der Entwicklung von neuen Medikamenten auch eine Rolle spielen kann, dass man nicht nur darauf schaut, wie entwickelt sich jetzt die Pumpfunktion oder andere myokardiale Marker auch in der Bildgebung, sondern dass man vielleicht auch noch eher einen Fokus darauf legt, wie kann man Wirkstoffe entwickeln, die auch antiinflammatorisch wirken, weil man damit eben nicht nur die Atherosklerose Progression zumindest verlangsamen kann, sondern auch gleichzeitig einen Schutz gegen Herzinsuffizienz mitentwickeln kann. Und das ist eigentlich so die Key-Message, finde ich, dieser Studie, dass chronische Inflammation, glaube ich, grundsätzlich schlecht ist. Für die Herzinsuffizienz, das zeigt diese Paper, aber auch eben für andere Krankheitsbilder wie die Atherosklerose.
Jetzt hast du gesagt, dass man Herzinsuffiziente eventuell antiinflammatorisch behandeln könnte. Also das kann ich aus der Studie jetzt beim besten Willen nicht herauslesen, weil es ging ja nicht um Herzinsuffiziente, die erhöhte CRP-Werte hatten, sondern die waren ja herzgesund und haben dann im Verlauf nach CRP eine neue Herzinsuffizienz entwickelt. Das heißt, eigentlich würde es ja darum gehen, die Herzinsuffizienz Neuentstehung zu vermeiden bei denen, die erhöhte CRP-Werte haben.
Das stimmt, da hast du sicherlich recht. Da müsste man quasi präventiv tätig werden. Das ist die Frage, ja, wen würde man jetzt alles antiinflammatorisch behandeln? Reicht es aus, wenn das CRP schon über einem Grenzwert von 3, 4, 5 ist? Oder wann würde man diese Patienten jetzt antiinflammatorisch behandeln oder nicht? Aber du hast recht, anhand dieser Studie kann man jetzt nicht sagen, dass man Herzinsuffizienzpatienten antiinflammatorisch behandeln sollte. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, eine antiinflammatorische Behandlung offenbar hilfreich, um die Entstehung von bestimmten Krankheitsbildern zu hemmen.
Stefan, du hast doch in der letzten Folge, hast du doch beschrieben von der Diskussion, die du hattest mit Herrn Drexler zu der Wirkung, zur Pleiotropenwirkung von Statinen. Ja, wo wir uns ja auch antiinflammatorische Effekte von so postulieren. Das hat sich ja in der Herzinsuffizienztherapie erstmal ja so nicht etabliert als basaler Pillar der Therapie, wenn die Patienten keine KHK oder keine Atherosklerose haben. Wie denkst du denn über diesen Effekt? Glaubst du, der war einfach zu schwach, als dass er sozusagen grundsätzlich in der Herzinsuffizienz hätte durchschlagen können? Oder glaubst du, das hat vielleicht einen Stellenwert, wenn wir Patienten raussuchen, die ohne andere Begründung ein erhöhtes CRP haben?
Also ehrlich gesagt glaube ich, dass es ein Signal gibt, Inflammation bei Herzinsuffizienz, das auch prognostisch relevant ist, das wir aber einfach nicht verstehen bisher. Also wir wissen ja, dass TNF häufig erhöht ist. Wir wissen, dass Interleukin 6, Interleukin 1 und all ihre Freunde, dass die häufig erhöhte Level haben und eben auch CRP. Aber wir wissen ja nicht wirklich gut, was wir dagegen tun sollen und vor allen Dingen wissen wir nicht bei wem. Also meine Vermutung ist, es gibt eine Subgruppe von Patienten, die würde von so einer antiinflammatorischen Behandlung, wie auch immer die geartet ist, durchaus profitieren. Aber wir haben bisher keinen wirksamen Mechanismus, diese Subgruppe zu identifizieren.
Und es war ja auch in dieser Studie, dass da sowohl eine HEF-REF sich entwickelt hat, als auch eine HEF-PEF. Gab es da irgendwie eine Korrelation? Waren mehr HEF-PEFs in den niedrigen CRP-Gruppen? Oder das habe ich jetzt nicht gelesen.
Das ist jetzt gar nicht so genau aufgeschlüsselt worden, aber das war ungefähr so ein Drittel HEF-PEF, ein Drittel HEF-REF und dann war das letzte Drittel war unbekannt. Das war jetzt aber, da ist jetzt keine Korrelation beschrieben worden in dem Zusammenhang.
Ich denke mir immer, in so einem langen Zeitraum, ja, von fast 10 Jahren oder so, da kommen ja auch andere Dinge noch dazu, gerade wenn du die HEF-PEF nimmst. Also das bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob man das alles auf das CRP so schieben kann, so als Marker. Ich bin da noch unsicher.
Also wir haben damals eine Analyse gemacht, das war teils von meinem PhD, was ich da in England damals gemacht habe. Da haben wir gesehen, dass die Patienten, die wenig TNF produzieren, wenn man ihnen das Bakterienbestandteil Endotoxin dazu gibt, also in vitro, dass die Patienten, die wenig TNF als Antwort produzieren, dass die eine höhere Mortalität hatten. Das ist eigentlich völlig kontraintuitiv, aber das ist das, was wir damals gefunden haben. Okay, das waren nur, glaube ich, ein paar hundert Patienten. Das war jetzt keine riesige Studie. Aber ich glaube, wie gesagt, wir verstehen einfach noch nicht wirklich, was da mit der Inflammation eigentlich los ist.
Das stimmt. Also diese Mechanismen sind ja auch alle nur postuliert, die da hier als mögliche Zusammenhänge aufgeführt werden. Und ja, es ist, es bleibt, da gibt es auf jeden Fall noch viele offene Fragezeichen, die wir zukünftig beantworten müssen.
Ja, vielleicht kann man daraus lesen, dass Patienten, die vielleicht andere Erkrankungen haben, also Autoimmunerkrankungen haben und da vielleicht sagen, die Frage sagen, wie optimal sind die therapiert da? Oder wenn wir als Kardiologen sehen, dass da die eine oder andere Autoimmunerkrankung vielleicht an Laborwerten vielleicht noch nie, also wenn sie, selbst wenn sie klinisch vielleicht im Griff sind, laborchemisch vielleicht nicht im Griff sind, dass man da vielleicht nochmal die Kolleginnen und Kollegen an Bord holt, um da vielleicht nochmal nachzujustieren, um das zu vermeiden. Vielleicht ist das eher nochmal ein Gedanke. Ja.
Also das war auch ein Punkt, der hier als potenzielle Limitation genannt worden ist, dass man das jetzt gar nicht aufgedröselt hat, retrospektiv, wie viele Patienten hatten jetzt Autoimmunerkrankungen von diesen Patienten mit dem von dem erhöhten CRP. Die Ursache dieser CRP-Erhöhung war letztendlich unklar.
Ich finde, das ist eine wunderbare Überleitung direkt zu meinem Paper, weil ich auf den Punkt Autoimmunerkrankungen auch noch mal ganz kurz gleich komme. Vielleicht darf ich einfach mal weitermachen und würde mal vorstellen, das HFA-Konsensus-Statement zum Thema Phänotypisierung von HEF-PEF-Patienten, das jetzt vor einigen Wochen publiziert wurde. Da wird zunächst mal festgestellt, dass bei HEF-PEF die empfohlene Behandlung aktuell ein SGLT2-Inhibitor ist und je nachdem, wie man das Hyperkaliämie-Risiko und das Nebenwirkungsrisiko dort sieht, auch ein MRA bei HEF-PEF, also Spironolacton-Eplerenon und körperliches Training. Das ist im Wesentlichen die Behandlung der HEF-PEF. Und jetzt wird gesagt, dass man eventuell bezüglich des jeweils vorliegenden Phänotyps der Patienten noch weitere Zusatzbehandlungen initiieren sollte. Und die Phänotypen, die hier genannt werden, sind zunächst mal Alter. Was ich ganz interessant fand, weil die HEF-PEF-Patienten, die jünger sind, sind häufiger männlich, übergewichtig, Diabetiker. Es sind häufig Asiaten oder Schwarze betroffen. Und diese Patienten haben insgesamt weniger Komorbiditäten. Bei den älteren HFpEF-Patienten, die werden charakterisiert als typischerweise eher weiße Frauen. Viele Komorbiditäten, insbesondere Hypertonus, Vorhofflimmern und chronische Niereninsuffizienz. Die Jüngeren sterben häufiger kardiovaskulär, die Älteren sterben meistens nicht kardiovaskulär. Das als ersten Phänotypisierungspunkt. Der zweite ist dann Geschlecht. Insgesamt haben Frauen eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine HFpEF zu bekommen. Und das liegt daran, dass sie zum Beispiel aufgrund beispielsweise von Östrogenrezeptoren in den Mitochondrien haben sie eine höhere Resistenz gegenüber Ischemia Reperfusion Injury. Deswegen bekommen dann Männer eben eher eine HFrEF. Da sind aber sicherlich auch andere Gründe entscheidend. Zum Beispiel haben Frauen insgesamt kleinere Ventrikel, kleinere Gefäße, dickeres myokardiale Wand, geringere diastolische Reserve und viele andere Punkte. Aber es gibt bei Frauen auch andere Risikofaktoren, zum Beispiel metabolische Risikofaktoren, Autoimmunerkrankungen sind bei Frauen häufiger, Eisenmangel ist häufiger, Brustkrebs und seine Therapie bilden auch ein Risiko für die Entwicklung einer HFpEF. Frauen mit HFpEF haben insgesamt eine geringere Mortalität als Männer mit HFpEF. Es gibt aber eine ganze Reihe anderer Phänotypisierungsmuster, zum Beispiel Diabetes. Unklar letztendlich, warum Diabetiker eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine HFpEF zu bekommen als Nicht-Diabetiker. Das mag zum Beispiel an der verstärkten Anschwemmung von glykierten Endprodukten liegen, was dann zu verstärkter Fibrose, Steifheit vom Myokard und Gefäßen führt. Und vielleicht auch daran, dass freie Fettsäuren aufgrund der Insulinresistenz eher im Herzen als Energiequelle benutzt werden, als das beim Nicht-Diabetiker der Fall ist, weil der Preis dann ist, ein verstärkter Sauerstoffverbrauch, mehr freie Sauerstoffradikale und mehr oxidativer Stress. Zur Adipositas wird dringend zur Lebensstilmodifikation geraten bei HFpEF-Patienten, auch zu körperlichem Training und zu Diät. Und interessanterweise wird auch schon vorgeschlagen in dem Paper, dass Semaglutid hier eine Rolle spielen könnte als GLP-1-Agonist. Und da ist ja gerade eine bisher nur auf der Webseite des Herstellers darauf hingewiesen, dass Semaglutid demnächst eine positive Studie publiziert wird. Aber auch Tirzepatid wird hier erwähnt als subkutane Möglichkeit einer Gewichtsreduktion. An Schlafapnoe sollte man denken, an Hypertonie und ihre Behandlung muss gedacht werden, auch an die COPD, weil die COPD mit einer geringeren Lebensqualität, höheren Mortalität assoziiert ist und HFpEF-Symptome imitieren kann. Und es wird darauf hingewiesen, dass kardioselektive Beta-Blocker können zum Beispiel bei Vorhofflimmern und COPD gut eingesetzt werden. Bezüglich der Niereninsuffizienz hat man in der Paragon-HF-Studie gesehen, aber auch in anderen größeren Registern, dass um die 50% der HFpEF-Patienten eine GFR unter 60 haben und 18-20% haben eine GFR unter 45. CKD-Patienten an sich haben ein erhöhtes Risiko für die Entstehung einer HFpEF und haben häufig eben ein stärkeres oder schlimmeres myokardiales Remodeling. Und bei diesen Patienten kann eben dann eine RAS-Inhibition einschließlich Mineralocorticoids-Rezeptor-Antagonist mit einem erhöhten Risiko für eine Verschlechterung der Nierenfunktion sorgen. Das hat ein deutlich besseres Profil für die SGLT2-Inhibitoren. Das heißt, die Schlussfolgerung in dem Paper ist, dass die Patienten die Basistherapie für HFpEF bekommen. Die besteht mindestens aus einem SGLT2-Inhibitor und einem Diuretikum. Und dass dann die wesentlichen Faktoren, da werden genannt Geschlecht, Body-Mass-Index, angegangen werden, ganz besonders der Body-Mass-Index, also das Übergewicht, aber eben auch eine Therapie eingeleitet wird bezüglich der Komorbiditäten, also Diabetes, Hypertonus, COPD, KHK, Vorhofflimmern, weil wir eben zum Beispiel für die KHK, da haben die Beta-Blocker eine Indikation, per se in der HFpEF haben sie eigentlich keine Indikation, außer man kann bei den Patienten eben unmittelbar etwas Positives bewirken, wie das beim Vorhofflimmern der Fall sein kann. Und eben, wie ich schon gesagt hatte, bei der KHK, beim Typ-2-Diabetiker, da spielen dann GLP-1-Rezeptoragonisten eine Rolle, beziehungsweise Metformin und Finerenon bei D-Patienten, die gleichzeitig eben auch eine Niereninsuffizienz haben. Das heißt, bei der HFpEF ist das Patient Profiling, glaube ich, extrem wichtig. Und da sollte man daran denken, dass man den Patienten angepasst an die Begleitprobleme eine Therapie angedeihen lässt.
Ja, vielen lieben Dank, Stefan. Das entspricht ja eigentlich so ein bisschen, jetzt mal abgesehen von der sich verändernden Basistherapie durch SGLT2 und so, so immer dieser Forderung, die wir in den letzten Jahren hatten, Komorbiditäten behandeln. Aber man muss es vielleicht wirklich differenzierter betrachten, was wir bisher vielleicht nicht so richtig in der Praxis beachtet haben, oder?
Ich glaube, man muss, ich meine, wir hatten in einer der letzten Folgen schon mal einen diagnostischen Algorithmus besprochen anhand eines anderen Papers. Und ich glaube, das spielt tatsächlich eine große Rolle. Im Grunde muss man die HFpEF-Patienten, wenn man die Diagnose gestellt hat, tatsächlich mal durch so eine Art diagnostische Mühle durchdrehen, wo man nach verschiedenen Begleitphänomenen auch sucht und diese dann eben tatsächlich behandelt.
Ja, ich glaube, da krankt es auch in der Praxis wirklich dran. Ja. Also wir sind ja weit davon entfernt, dass die HFpEF diagnostisch auf sichere Füße gestellt wird. Man liest es jetzt zwar immer mal wieder in den Arztbriefen oder in den Epikrisen der Kliniken, dass es differenziert betrachtet wird. Ich muss dann immer schmunzeln. Und wenn man dann im Brief mal sucht, wie sind Sie denn jetzt drauf gekommen auf diese Diagnose, dann wird es schon schwierig. Ne? Also ich glaube, da ist noch viel, viel Arbeit notwendig, dass man harte Kriterien hat, wo man sagen kann, der hat jetzt die HFpEF mit Phänotyp so und so. Ne?
Ich kenne einen Berliner Professor, der das nur beschreibt mit Old Woman with Swollen Ankles. Ja?
Ich glaube, das ist ein echtes Phänomen, wie man die Diagnose korrekt stellt, weil das NT-proBNP beispielsweise reicht ja gar nicht aus, weil es bei einigen Patienten eben nicht erhöht ist und die können trotzdem eine HFpEF haben. Das heißt, die eigentliche Frage für mich ist, was ist der beste Proxy für den erhöhten LVEDP? Und das ist manchmal vielleicht das NT-proBNP, beim nächsten ist es vielleicht auch der Rechtsherzkatheter, aber wie finde ich raus, dass die Patienten eben ein Problem in der linken Kammer haben und eben einen steifen Ventrikel? Oder wie seht ihr das?
Ja, aber dieses Phänomen, dass das NT-proBNP die Patienten sagen, also falsch negativ ist, sozusagen bei diesen Patienten, also negativ ist, obgleich die Patienten eine Herzinsuffizienz haben, das kennen wir eigentlich nur bei Adipositas bei Magna. Ja, eigentlich ist es so bei Patienten, die sagen, jetzt nicht schwer adipös sind, kennen wir diese Phänomene eigentlich nicht. Ja, dass man einen Blick hat, wenn das negativ ist, dass man so schaut, okay, passt das denn mit dem, also gibt es da diese Limitation, dass die Aussagekraft eingeschränkt ist, weil die Patienten halt einfach an der Stelle zu fett sind, ja? Oder wenn es das nicht ist, dann vertraue ich diesem Wert vielleicht auch, vielleicht ist es einfach keine Herzinsuffizienz, sondern halt was anderes dann.
Also ein guter Freund von mir, der will gerade eine Studie anfangen und sucht immer auf Stationen nach HFpEF-Patienten und der sagte immer, wenn ich nach HFpEF-Patienten frage, dann ist die Antwort immer nein, haben wir nicht. Und wenn ich dann frage, habt ihr Übergewichtige, ist immer die Antwort, ja, jede Menge. Und deswegen screent er dann immer einfach die Übergewichtigen. Und das ist ja anhand der Algorithmen durchaus kein falscher Ansatzpunkt. Obwohl das vielleicht ein bisschen zu kurz greift, das habe ich ihm aber auch gesagt.
Ja, also das ist wirklich in der Praxis auch echt schwierig, ne? Ich meine, wir arbeiten an Echo-Kriterien, wohl wissen, dass Echos mitunter sowieso schon etwas Restyle gemacht werden. Das muss man leider immer wieder so sagen. Aber das alleine reicht ja eben nicht, ne? Und ich bin ganz sicher, dass uns da viele Patienten durch die Lappen gehen, die eben einfach irgendeine Diagnose, also Hypertonie und was nicht alles, da kommt nicht mal einer drauf, zu gucken, hat der eine HFpEF oder hat er die nicht. Ne? Aber wir brauchen machbare Kriterien für die Praxis.
Also ich schreibe das im Paper in die Introduction auch gerne rein. Die Hälfte der Patienten, die hospitalisiert werden, sind HFpEF-Patienten, ja. Also man sagen so, ich schreibe das, ja, aber mein klinischer Eindruck deckt sich damit natürlich auch überhaupt nicht. Ja.
Aber dass die Echos Freestyle gemacht werden, das finde ich sehr hübsch.
Du weißt doch, wie es gemeint ist. Ne? Also ich meine, in 2 Minuten Echo, das ist schwierig.
Na gut, ich glaube, wir kommen einfach mal wieder zum Schluss.
Ja, also ich darf heute diese wirklich spannende Folge zusammenfassen. Wir haben zunächst von Felix gehört, eine wirklich spannende Studie, wie ich finde, zum Zusammenhang erhöhter CRP-Werte und der Entwicklung einer Herzinsuffizienz. Relativ große Studie mit 8000 Patienten mit kardiovaskulärer Vorgeschichte. Und die Patienten sind eben 10 Jahre in etwa nachbehandelt worden und es ist rausgekommen, dass je höher der CRP-Wert ist, desto häufiger auch HF-Ersthospitalisationen stattgefunden haben. Heißt, es gab einen klaren Zusammenhang zwischen der CRP-Höhe und der Entwicklung einer Herzinsuffizienz, sowohl HFrEF als auch HFpEF. Aber wir sind uns alle 4 einig gewesen, dass hier noch ganz, ganz viel unklar ist, wie man darauf reagieren soll, welche klinische Wertigkeit das perspektivisch hat, wie die chronische Inflammationsbeeinflussung in den therapeutischen Alltag einziehen sollte. Und ich denke, da werden wir in Zukunft noch einige spannende Studien dazu hören. Der zweite Beitrag von Stefan war dieses wirklich super HFA-Konsensus-Statement zum Phänotyp der HFpEF-Patienten. Es wird in diesem Paper ausgeführt, dass es eine Basistherapie mit SGLT2-Hämmern, Diuretika-Training, in Klammern auch MRAs, geben sollte. Und dann entsprechend verschiedener Phänotypen weitere Zusatztherapien etabliert werden sollten. Es wird da explizit auf alle diese Phänotypen eingegangen. Alter, Geschlecht, Diabetes, Adipositas, ein ganz wichtiger Parameter, Hypertonie, COPD, CKD. Und das Fazit daraus war, dass wir mehr darauf achten müssen, dass die Patienten eine suffiziente Basistherapie mit den genannten Medikamenten bekommen, aber dann eben auch wesentliche Phänotyp-Merkmale beachtet werden sollten, / Komorbiditäten und eine Therapieanpassung entsprechend erfolgen kann. Also Patient Profiling ist das Schlagwort und da sollten wir wirklich in der Praxis mehr drauf achten. Das also war die neue Folge unseres Podcasts. Uns 4 hat es wie immer super Spaß gemacht und Sie dürfen sich auf die nächste Folge freuen, die am 4.10. ausgestrahlt wird und wir verabschieden uns bis dahin einen schönen restlichen Abend.
Das war Kardioquartett, Herzinsuffizienz kompakt. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.